Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Gespoilert, einem Podcast zu Science Fiction, Fantasy und Horrorserien. Zumindest im Moment noch. Ich denke darüber nach, den Podcast auch anderen Genres gegenüber zu öffnen. Lasst mich doch wissen, was ihr darüber denkt. Ich bin Cory und heute möchte ich mich wieder House of the Dragon widmen, genauer gesagt der vierten Episode der zweiten Staffel. The Red Dragon and the Gold, der rote Drache und der goldene. Und dabei werde ich potenziell alles spoilern, was in der Mutterserie passiert ist oder in dieser Serie bis und mit dieser Episode. Am besten gehe ich wie immer die verschiedenen Personen durch und anhand dieser Charaktere dann die verschiedenen Handlungsstränge. Wobei ich diesmal erst alles außer die Schlacht bei Rook's Rest behandeln werde und zu dieser dann gegen Ende komme. Fangen wir doch bei Daemon an, dessen Geschichte irgendwie losgelöst vom Rest erscheint. Alle anderen kümmern sich um den Krieg und er hat ein paar Visionen, die mich langsam aber sicher ein bisschen anüden, da die Geschichte kaum voranschreitet. Es scheint, als hätte man nicht wirklich was zu tun für Daemon, aber Matt Smith ist der größte Star im Cast und deshalb hat man ihm halt diese Visionen zugeteilt. Immerhin spricht er ab und zu mit Alice Rivers und das finde ich ziemlich interessant. Diesmal erzählt sie ihm, sie sei eine Schleiereule. Sie tut es selbst danach als Witz ab, ich frage mich aber schon, ob sie neben einer Hexe vielleicht auch ein Wurg sein könnte. So wie Bran. Nur vielleicht mit Eulen oder Vögeln allgemein. Sie macht Daemon einen Schlaftrunk, der es in sich hat. Dieser rote Trunk könnte auf eine etwas krude Theorie aus den Game of Thrones Büchern hindeuten, in der es um Menschenopfer und diese Wehrholzbäume geht. Die Werewood Trees. Ich werde die Theorie kurz erklären, weil die Hauptgeschichte dadurch wirklich nicht tangiert wird. Könnt ihr euch noch an Jojen Reed erinnern, den Greenseer und seine Schwester Mira? Die Geschwister, die für eine ganze Weile mit Bran im Schnee umhergeirrt sind? Aus den Büchern könnte man, wenn man denn möchte, entnehmen, dass Jojen von den Kindern des Waldes zu einer Paste verarbeitet wurde, die man anschließend Bran zum Einnehmen gegeben hat, um seine Kräfte zu erwecken. Eine Art Blutmagie. Natürlich wird das nie bestätigt. Ist nur eine von vielen Theorien. Nur sieht der Trunk von Alice ziemlich blutfarben aus, was es umso ekelhafter macht, dass sie sich immer wieder die Finger leckt. Alice könnte durchaus an die alten Götter glauben, auch wenn dieser Glaube im Norden weiter verbreitet ist, als in den Riverlands, den Flusslanden. Aber die Blackwoods zum Beispiel, also die Schwarzhains in Deutsch, verehren auch die alten Götter. Alice könnte eine Art Waldhexe sein und vielleicht eine ähnliche Art Magie benutzen, wie dies die Kinder des Waldes früher getan haben. Keine Ahnung aber, wer das Opfer sein könnte, das hier zu diesem Trunk verarbeitet wurde. Falls dieser Theorie überhaupt irgendeine Relevanz zukommt. Jedenfalls scheint dieser Trunk bei Daemon die Visionen noch zu verstärken. Zuerst ist er völlig weg, kann sich an nichts mehr erinnern, bis er plötzlich an diesem Treffen mit Willem Blackwood ist. Und anschließend sieht er zum Beispiel seine tote Frau Lena als Schankmaid. Er scheint also nicht so richtig da zu sein. Es scheint aber so zu sein, dass das mindestens teilweise seine Visionen auch von den Wehrholzbäumen, den Werewood Trees, herstammen, die sich diese Burg so langsam wieder zurückerobern. Sie wurde ja an einem Ort erbaut, wo diese früher gestanden sind. Und wie Alice vermutlich zu Recht gesagt hat, ist auch Daemons Bett wohl aus diesem Material. Jedenfalls sitzt Daemon also abrupt am Tisch mit Willem Blackwood, dem nicht mehr so kleinen Blackwood aus der ersten Staffel, die er damals um Rhaenyras Hand angehalten hat und einen erfolgreichen Kampf gegen einen Bracken hatte. Die Takeaway-Message des Gesprächs mit Blackwood ist, dass Damon deren Soldaten haben könnte, auch gegen den Willen der Talis, was eigentlich nicht rechtens ist, aber nur dann, wenn er die Brackens seinem Drachenfeuer aussetzt. Zuvor haben wir ja ein kurzes Treffen von Damon mit dem schüchternen Teenager Oscar Tully gesehen, der seinen Großvater Grover vertritt, den eigentlichen Lord of Riverrun, den Lord von Schnellwasser. Momentan kann Damon jedoch keine Hilfe von den Tullys erwarten, denn Grover ist todkrank und sein designierter Nachfolger Oscar will verständlicherweise keine Entscheidungen fällen, die möglicherweise gegen den Willen seines Großvaters wären. Da Damons Erfahrungen in Harrenhal sich im Buch etwas anders darstellen, dürfte es sehr interessant sein zu sehen, wie diese Geschichte weitergeht. Aber eigentlich habe ich jetzt genügend seiner Visionen gesehen. Auch wenn sie immerhin mal eine Einsicht in Damons Gedanken geben, die ansonsten nicht immer leicht zu eruieren sind. Natürlich möchte ich auch seine erste Vision nicht unter den Tisch fallen lassen. Fangen wir doch die Folge damit an, dass Damon in den Thronraum der Roten Burg ins Red Keep vordringt, wo die junge Rhaenyra auf dem Thron sitzt und etwas auf Valyrisch sagt, was er erst nicht versteht, weil es sehr leise ist. Diese Szene erinnert an eine ähnliche Szene aus der ersten Staffel, in der es Rhaenyra ist, die in den Thronsaal kommt und Damon sitzt auf dem Thron. Diese Szene ist also in gewisser Weise eine Umkehr jener Szene. In der albtraumhaften Vision köpft Damon Rhaenyra nach einem kurzen Streit, sie bzw. ihr abgetrennter Kopf spricht aber einfach weiter mit ihm. Es ist sicherlich kein Zufall, dass ihr in Damons Albtraum dasselbe Schicksal zuteil wird, das Jaehaerys getötet hat. Damon scheint deswegen Schuldgefühle zu haben. Vermutlich auch Rhaenyra gegenüber. Dafür spricht auch die Tatsache, dass er beim Aufwachen zuerst Blut an seinen Händen sieht. Ein ziemlich offensichtliches Bild. Ach ja, er läuft in einem Traum auch noch Aemon nach, oder was Aemon sein könnte, in den Gängen von Harrenhal. Es stellt sich dann aber heraus, dass er sich selbst nachgerannt ist. Er hat einfach eine Augenklappe auf. Ich habe in einer anderen Folge schon einmal auf gewisse Parallelen zwischen Aemon und Damon hingewiesen, deren Namen ja auch Anagramme sind und die beispielsweise beide in der Thronfolge übergangen wurden, obwohl sie sich selbst beide sicher als valable Kandidaten für den Posten sahen. Beide reagieren mit Neid und haben deshalb das Gefühl, sich im Kampf beweisen zu müssen, worin sie aber auch wirklich gut sind, gerade auch auf dem Rücken ihrer Drachen. Und beide sind äußerst clever und verschlagen und ihre Vorstellung von Recht und Moral lässt manchmal etwas zu wünschen übrig. Das ist wohl nicht das letzte Mal, dass wir über gewisse Parallelen zwischen den beiden stolpern werden. Jetzt habe ich doch länger über Damon gesprochen, als ich das erwartet hätte. Aber machen wir weiter mit einer kurzen Rhaenys-Szene mit Corlys. Das heißt, zuerst trifft Rhaenys auf Alan of Hull. Sie weiß offenbar, dass er ein illegitimes Kind von Corlys ist. Macht es ihm persönlich aber nicht zum Vorwurf, er kann ja auch nichts dafür. Da spricht sehr für sie. Lady Catelyn in Game of Thrones war Jon Snow gegenüber nicht so großzügig. Danach spricht Rhaenys dann noch etwas mit Corlys. Das letzte Gespräch der beiden ist jetzt aber nicht gerade von Liebesschwüren geprägt. Immerhin ist auch hier eine Takeaway-Message da. Rhaenys findet, Alan müsste dafür geehrt werden, dass er seinem Vater das Leben gerettet hat. Corlys kann das dann also in der Zukunft ohne schlechtes Gewissen tun. Und ich bin sicher, das wird er auch. Kommen wir doch zu Alicent, der es in dieser Folge nicht sonderlich gut zu gehen scheint. Sie hat mit den Nachwirkungen des Mondtees zu kämpfen. den ihr Grandmaster Orval zubereitet hat. Ich glaube nicht, dass wir schon wussten, dass die Frauen aufgrund des Tees Bauchschmerzen haben, aber das macht natürlich durchaus Sinn. Alicent ist wohl schwanger mit Kristen Coles Baby und verständlicherweise möchte sie als unverheiratete Frau aus der königlichen Familie kein Baby in die Welt setzen. Sehr praktisch also, dass es einen Kräutertee gibt, der hier Abhilfe schaffen kann. Der Meister tut zwar so, als wisse er nicht, dass der Tee für Alicent selbst bestimmt ist, aber natürlich weiß er das schon. Genauso wie er auch sicher eine Meinung dazu hat, ob Aegon auf den Thron gehört, hätte er geglaubt, dass Viserys am Ende tatsächlich seine Meinung geändert hat, hätte er das sicher gesagt. Aber so zieht er sich einfach elegant aus der Affäre und entzieht sich schnellstmöglich der Situation. Es ist auch noch erwähnenswert, dass Alicent diese Drachenfigur fallen lässt, die sie damals extra für Viserys hat reparieren lassen. Der Drache zerschellt am Boden, so wie später Sunfire und Maelys. Man könnte die Szene auch symbolisch dafür sehen, dass die vernunftgetriebenen Stimmen, wie eben diejenige von Viserys oder auch von Otto oder Rhaenys, bald ausgedient haben, dass nun die Waffen sprechen werden. Anschließend wird sie noch vom neuen Meister der Flüsterer besucht, von Larys Strong, Lord Kraft in Deutsch, der wie immer sehr schnell über alles im Bilde ist. Er sieht das leere Mondteegefäß dort stehen, aber ich muss sagen, dass das Gespräch ansonsten eigentlich nicht so wahnsinnig wichtig ist. Wir haben es wohl vor allem deshalb gesehen, weil wir wissen sollten, dass Alicent sich Gedanken macht, dass sie versucht herauszufinden, was es mit Aegons Prophezeiung auf sich hatte, mit dem Lied von Eis und Feuer. Sie weiß ja nicht, dass die Prophezeiung auch auf dem Dolch eingraviert wäre, mit dem Aegon immer rumfuchtelt. Man sieht die Gravur ja, glaube ich, nur dann, wenn der Dolch stark erhitzt wird oder sowas. Nicht, dass Alicent an der Sache mit Aegon auf dem Thron was ändern will. Sie will wohl nur wissen, ob die Ernennung von Aegon ein Fehler war, was sie inzwischen vermutet. Eine Tatsache, die sie zunehmend zu verbessern scheint. In dieser Folge, vor allem im Gespräch mit Aegon, hat mich Alicent stark an Cersei erinnert aus Game of Thrones, die dieselbe Bitterkeit und denselben daraus geborenen Zynismus in sich trägt. Und sie sagt ihrem Sohn, dem König, anschließend praktisch, was für ein Versager er doch sei, dass er besser einfach still sitzen soll und einfach nur zuhören und nichts tun soll. Wirklich vorbildliche Erziehungsmethoden hat sie. Machen wir doch gleich mit Aegon weiter, der sich in dieser Folge andauernd übergangen und vor den Kopf gestoßen fühlt, was wohl am Ende dazu geführt hat, dass er sich auch nach Rook's Rest aufgemacht hat, nach Krähenruh. Zuerst sieht er, dass alles ohne ihn geplant wird im Krieg, und dann wird er von Aemond auch noch vorgeführt vor seinem kleinen Rat und ziemlich gedemütigt. Und danach folgt auch noch das Gespräch mit seiner Mutter. In dieser Folge kann er einem fast etwas leid tun. Natürlich auch aufgrund des Ausgangs der folgenden Schlacht. Wir sehen dann auch noch Kristen Cole, Christo Kraut, der offenbar den Übernamen Königsmacher erhalten hat. Er nimmt mit seinem Heer eine Burg nach der anderen ein und fügt all diejenigen, die König Aegon die Treue schwören, seinem Heer hinzu, was dieses Anschwellen und Rhaenyras Unterstützung schwinden lässt. Leute wie Lord Darklyn, die nicht bereit sind, den Eid zu brechen, den ihre Familien einst Rhaenyra geschworen hatten, werden schlichtweg geköpft. Alle nehmen an, dass nach Duskendale Harrenhal das nächste Ziel des Heeres sein wird. Doch nachdem er eine Nachricht von Aemond erhalten hat, entschließt sich Kristen Cole zu einem Umweg über Rook's Rest, Krähenruh, Da kommt natürlich Kritik auf, zum Beispiel von Allisons Bruder. Weiß doch keiner außer Kristen Cole himself, dass in Rook's Rest eine Falle gelegt werden soll für einer von den Drachen der Schwarzen. Apropos Schwarze. Rhaenyra ist anfangs der Folge noch auf dem Rückweg vom Treffen mit Alicent, wohl wissend, dass der Krieg nun nicht mehr abgewendet werden kann. Nur leider hat ihr Rat in ihrer Abwesenheit zu seinen Schwierigkeiten, sich auf ein Vorgehen zu einigen. Und auf Baylor und Chase will niemand hören, nicht einmal auf Rhaenys. Erst Corlys kann nach seiner etwas verspäteten Ankunft endlich ein wenig Ordnung schaffen. Rhaenys und Corlys waren nach Dragonstone gekommen, weil Baylor Rhaenys zur Unterstützung hergebieten hatte. Als dann jedoch Rhaenyra zurückkehrt, hat sie den Entschluss gefasst, in einen Krieg einzutreten und schnell auch einen Drachen nach Rook's Rest zu schicken, um ihren Anspruch auf den Thron zu verteidigen. Da sie nicht noch einen Sohn verlieren möchte und man ihr davon abrät, selbst dorthin zu fliegen, nimmt sie Rhaenys Angebot, diesen Part zu übernehmen, gerne an. Das Angebot macht auch Sinn. Rhaenys und Maelys sind beide sehr erfahren und Maelys einer der größeren Drachen. Kurz vor der ersten Schlacht weiht dann Rhaenyra ihren ältesten Sohn auch endlich in Aegons Prophezeiung ein. In das Lied von Eis und Feuer. Ist auch höchste Zeit. Sollte ihr was zustoßen, wäre die ganze Sache sonst gegessen. Es war ganz klug von der Serie, Chase am Anfang der Staffel an der Mauer zu zeigen. Nach seinen Gesprächen mit Kragan Stark ist er sicher eher dazu bereit, Rhaenyra gleich zu glauben. Und da sind wir nun. Die erste große Schlacht steht an. Kristen Coles Soldaten sind erst überrascht, dass sie am Tag angreifen sollen, weil ein Drache sie dann sehen könnte. Aber sie müssen den Befehlen natürlich gehorchen. Als Maelys auftaucht, scheint der Plan von Kristen Cole und Aemond erst aufzugehen. Denn Aemond wartet mit Vega ganz in der Nähe und will eingreifen, sobald ein Drache von Rhaenyras Seite auftaucht. Er hat wohl auf Rhaenyra selbst gehofft, aber Rhaenys tut's wohl auch. Er will wohl einfach einen Drachen ausschalten. Aber niemand rechnet damit, dass auch Aegon auf Sunfire eingreifen will. Aemond beobachtet dies, entscheidet sich aber überraschenderweise nicht gleich auch einzugreifen, sondern Aegon und Sunfire erst einmal alleine kämpfen zu lassen. Eine folgenschwere Entscheidung. Hat doch der kleine Sunfire kaum eine Chance gegen die große Maelys. Und der unerfahrene Aegon gegen Rhaenys. So wenig wie das Fußheer gegen Maelys. Aber die scheinen ohnehin nur Bauernopfer zu sein. Später greift Aemond dann doch noch ein. Als er sieht, dass Maelys und Sunfire gerade gegeneinander kämpfen, lässt er seinen riesigen Drachen Vega gleich auf beide Feuerspein. Zweifellos hätte er etwas abwarten können, um nur Rhaenys und ihren Drachen ins Flammenmeer zu stürzen. Irgendwann ist es dann aber alles zu viel für den goldenen Drachen Sunfire und der Drache stürzt ab, mitsamt dem König auf seinem Rücken, der übrigens Aegons sagenumwobene Drachenrüstung trägt, die am Ende scheinbar im Drachenfeuer geschmolzen ist. Sunfires Schreie vor dem Absturz werden mir noch länger in Erinnerung bleiben. Es ist erstaunlich, wie man es doch in dieser Staffel von Hot D endlich geschafft hat, den Drachen einen eigenen Charakter zu verleihen. Umso schlimmer ist es aber, wenn einer von ihnen den Tod findet oder schwer verwundet wird, wie Sunfire in dieser Szene. Es ist aufgrund der Bilder schwierig zu sagen, ob und wie lange Aegon und Sunfire noch leben, aber ihre Situation sieht übel aus. Man hat in dieser Schlacht auch gesehen, dass sowohl Drachen als auch Targaryens durchaus brennen können. Mag sein, dass Targaryens etwas feuerresistenter sind als andere Menschen, so sah das bei Rhaenys zumindest aus, aber außer Daenerys Targaryen, später in Game of Thrones, sind Targaryens keinesfalls feuerfest. Ich glaube, George R.R. Martin hat die Szene mit Daenerys mal mit Magie erklärt, die dort eben auch im Spiel war. Deshalb wurde Dany damals nicht verbrannt. Jetzt kämpfen also nur noch Vega und Maelys mit Aemond und Rhaenys auf dem Rücken. Doch Vega ist größer und stärker und sogar Maelys hat am Ende gegen sie keine Chance. Rhaenys könnte fliehen, entscheidet sich jedoch, wieder in den Kampf zurückzukehren. Warum? Geh doch heim, Rhaenys. Der König ist abgestürzt und die Grünen haben einen Drachen weniger. Wollte sie ihre kleine Chance nutzen, den größten Drachen zu beseitigen? Wollte sie sich rächen, wegen Luke? Wir können es nicht mit Sicherheit wissen. Ich halte es am wahrscheinlichsten, dass sie wieder gut machen wollte, dass sie damals Aegon nicht getötet hat, als sie Ende der letzten Staffel die Chance dazu hatte, ihn zu verbrennen. Nicht, dass ich finde, man muss etwas wieder gut machen, nur weil man Gnade gegen ein Familienmitglied gezeigt hat. Aber vielleicht hat sie das ja inzwischen anders gesehen. Es wäre auch noch möglich, dass sie in diesem Krieg ohnehin keine Rolle mehr für sich selbst sah. Sie die Stimme der Vernunft. Denn es ist nun Zeit für Soldaten und Drachenfeuer und nicht länger für umsichtige Worte. Ich hätte gerne erfahren, weshalb sie zurückgekehrt ist. Aber wie dem auch sei, Maelys und Rhaenys finden in diesem Kampf den Tod und mein Herz zerbrach in tausend Stücke. Mit Rhaenys hat die Serie wohl meinen Lieblingscharakter verloren. Nicht nur ein großer Verlust für die Serie, sondern natürlich auch für die schwarze Seite der Targaryens. Ihr Tod allein wäre schon herzzerreißend gewesen, aber den Blick, den sich Maelys und ihre Drachenreiterin am Ende noch zuwerfen, hat mir den Rest gegeben. Sie beide fügen sich am Ende gemeinsam in ihr Schicksal. Schon vor dem Kampf gab es eine ganz süße Szene zwischen den beiden. Wie auch auf der anderen Seite zwischen Aegon und Sunfire. Man hat gesehen, wie nahe sich Drache und Reiter oder Reiterin stehen. Jedenfalls sieht dann noch Kristen Cole, wie Aemond mit gezogenem Schwert vor einem wohl schwer verletzten Aegon steht. Es ist nicht klar, ob dieser vorhatte, seinen König zu töten oder ob er gerade dabei war, sein Schwert in die Scheide zu stecken. Vielleicht wäre es aber in diesem Fall besser gewesen, Aegon zu erlösen. Denn sollte Aegon überhaupt noch leben, dürfte er unter unsäglichen Schmerzen leiden. Man könnte sagen, dass Aemond in diesem Kampf gleich dreimal versucht hat, Aegon zu töten. Das erste Mal, als er nicht gleich eingegriffen hat. Das zweite Mal, als er Dracarys auch auf seinen Bruder gewirkt hat. Und das dritte Mal mit dem Schwert. Kein Wunder, so wie ihn Aegon in letzter Zeit behandelt hat. Es ist noch erwähnenswert, dass Aemond diesen Catspaw-Dolch findet, auf dem Boden neben Aegon und Sunfire, und den Dolch an sich nimmt. Das ist ein Bild mit viel Symbolcharakter. Aemond dürfte nun das Regieren übernehmen und kann dann selbst so oft er will damit rumfuchteln. Der Dolch von Aegon dem Ersten und Zweiten und allen Königen dazwischen geht sozusagen an Aemond über. Oder so sieht er das sicher selbst zumindest. Fühlte er sich doch ohnehin immer unrechtmäßig übergangen. Und so endet diese Schlacht. Irgendwie mit einem Sieg für die Grünen, aber doch nicht so richtig. Wurde ihr König doch außer Gefecht gesetzt. Außerdem war der Blutzoll wohl enorm hoch. Diese Episode war eine absolute Augenweide. Die Drachenkämpfe sahen super aus und auch die Drachen an sich. Gerade auch die riesige Vega, ihre löchrigen Flügel zum Beispiel, waren ein fantastisches Detail, das gezeigt hat, wie alt und kampferprobt sie schon ist. Für das Fußvolk ganz unten müssen die Drachenkämpfe auch tatsächlich etwas wie ein Tanz ausgesehen haben. Nur das Drachenreiten sieht immer noch etwas seltsam aus, wenn ihr mich fragt. Auch neben den Drachen sahen wir aber einfach wirklich eindrucksvolle Momente mit Rhaenys und auch Aemond. Und auch wenn die Folge am Ende nicht ganz perfekt war, würde ich ihr volle 5 von 5 Punkten geben, weil sie mich emotional einfach voll abgeholt hat. Und auch die Story in Harrenhal ist auf den zweiten Blick interessanter, als es zuerst scheint, wenn man bedenkt, wie lange ich doch darüber gesprochen habe. Meiner Meinung nach war das eine der besten Folgen, die es in den beiden Game of Thrones Serien je gab. Und das sagt jemand, der für gewöhnlich kein Interesse an Schlachtenfolgen hat. Die Battle of the Bastards hat mich damals nicht sonderlich beeindruckt. Ich finde Schlachten zumeist nur blutig und verwirrend. Aber diese hier hat mich gepackt, auch weil sie nicht ellenlang war, sondern genauso lang, wie sie sein musste. Mal sehen, wie sich der Rest der Staffel im Vergleich mit dieser Folge schlagen wird. Die Latte wurde gerade recht hoch gelegt. Und ich glaube, das ist ein guter Moment, für heute Schluss zu machen. Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Falls ihr noch kein Abo habt, dann überlegt euch doch bitte, mir eines dazulassen. Und falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über eine positive Bewertung auf eurer Podcast-App freuen. Rest in peace, Queen who never was, but should have been. Cory out.